Dadurch, dass ich ja alleine Studiensekretariat organisiere, ist das schon fast wie mein eigenes. Fühlt sich fast wie eine Selbstständigkeit an.
Studiengeflüster, der Podcast für alle, die klinische Studien machen. Eine Kooperation der Roche Pharma AG und der Universitätsmedizin Göttingen. Ich bin Denise Gelke, dein Host für diesen Podcast. Ich sitze heute hier mit der lieben Aysun und wir wollen ein bisschen praktische Tipps für euch heute in der Podcast-Folge mit auf den Weg geben. Wir wollen gucken, wie organisiert ihr euch im Studiensekretariat. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Also und sag uns, wer bist du und was ist deine Rolle in klinischen Studien? Erzähl ein bisschen was über dich.
Also mein Name ist Aysun Tancelik. Ich arbeite an der Philipps-Universität in Marburg. Seit 12 Jahren als Studienkoordinatorin und organisiere das Studiensekretariat alleine, ohne Unterstützung, bis natürlich auf diese ärztliche Unterstützung, die direkt bei den Studien dann benötigt werden.
Erzähl uns mal, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht. Wie ist so ein Tag strukturiert?
Also ich fange morgens an, dann meistens mit E-Mail abchecken. Es ist ja immer sehr erstaunlich, wie viele E-Mails nachmittags dann noch eingehen. Dann kommt es natürlich darauf an, ob man dann an dem Tag Visiten hat.
Patientenvisiten, ne?
Patientenvisiten, genau. Und die dann halt zwischendrin dann mit organisiere und durchführe.
Okay, und wie bist du zu klinischen Studien gekommen? War es Zufall oder war es ein Ziel von dir?
Das war ein Ziel von mir. Ich habe lange Zeit in einem Labor gearbeitet, in der Forschung. Da hat dieses Administrative und der Kontakt zu Patienten gefehlt. Und so kam ich eigentlich dazu, das so ein bisschen aufzubauen.
Wie bist du da in die Umsetzung gekommen, wenn du sagst, es war wirklich ein Ziel, in klinischen Studien tätig zu sein? Was hast du alles dafür getan?
Ja, ich habe mich erst mal beworben auf eine Stelle, ob man da überhaupt die Möglichkeit hat, auch da reinzukommen. Und dann habe ich die Ausbildung dafür absolviert.
Also zur Study Nurse, Studienkoordinatorin.
Studienkoordinatorin, genau, und habe dann angefangen.
Und wie bist du auf diesen Job gekommen? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Leute, die uns zuhören. Wie hast du es damals gemacht?
Ich habe tatsächlich gegoogelt und ich habe auch bis dato niemanden gekannt, die diesen Job gemacht haben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Mir macht es unheimlich Spaß. Und es ist zwar mit vielen Hürden verbunden, aber die kann man überstehen.
Ja, da werden wir heute ja auch zu kommen, wie wir Hürden überspringen können. Bevor wir dazu kommen, finde ich immer diese Frage ganz, ganz spannend, was dich motiviert, jeden Tag diesen Job zu machen.
Also dadurch, dass ich ja alleine das Studiensekretariat organisiere, ist das schon fast wie mein eigenes. Also ich fühle mich schon verpflichtet, einfach, dass das läuft. Und
Fühlt sich fast wie eine Selbstständigkeit
selbst,
an, ja.
fühlt sich fast wie eine Selbstständigkeit an, genau.
Und was setzt du alles dahinter, dass das läuft? Also wie organisierst du dich? Das ist ja auch eine Motivation, das jeden Tag wieder hinzubekommen.
Für mich ist es ganz wichtig, immer eine klare Struktur aufzubauen. Ich erstelle mir selber Worksheets meistens,
Arbeitsblätter für die
Arbeitsblätter,
Projekte.
genau, und versuche auch immer wieder, die zu optimieren, weil einem einfach ja die Zeit auch fehlt.
Also Worksheets sind ja wirklich ein wichtiges Arbeitshandwerk.
Ja,
Wenn man als
ganz
Study
wichtig.
Nurse 3 Protokolle kennen muss und da hast du 14 Visiten und 10 Patienten, kannst du ohne diese Arbeitsblätter das Projekt nicht GCP-konform und
Richtig.
protokollkonform durchführen. Und du sagst ja auch, du versuchst es immer, sie zu optimieren. Also ich kann immer aus meiner Routine sagen, eine Optimierung passiert natürlich immer daraus, wenn ein Monitoring da war oder ein Audit, der sagt, das matcht nicht so. Und ich habe auch immer eine Optimierung bekommen in Worksheets. Nach der ersten Visite habe ich so gesagt, okay, meine Chronologie, die ich mir auf dem Blatt Papier ausgedacht habe, funktioniert nicht so. Ist das bei
Richtig.
dir auch
Bei mir
so?
ist es auch so, genau. Man lernt ja daraus. Gerade Monitore sind ja da auch sehr wichtig, dass die dann einen auch so ein bisschen leiten.
Und hast du das auch, dass wenn du mit Worksheets arbeitest, deine Prüfärzte müssen da ja auch drauf dokumentieren, dass die dir auch ein Feedback geben oder sind die eher total glücklich, dass du das überhaupt vorbereitet
Also,
hast?
die geben tatsächlich kein Feedback. Die sind froh, dass man das alles macht. Die sind eigentlich ganz zufrieden.
Gute Worksheets sind so viel wert für das ganze Team, weil dadurch natürlich ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist und ich auch natürlich dahin komme, dass wir nichts vergessen. Wie organisierst du deine Patientenvisiten? Wie erfährst du, dass Patienten da sind? Das ist auch nochmal ganz wichtig, finde ich.
Ich suche die Patienten immer aus der Ambulanz. Ich gehe halt täglich den Kalender durch. Meistens bespreche ich das nochmal mit dem Investigator, je nachdem PI oder auch Sub-Investigator.
Das ist sozusagen ein Pre-Screening, was ihr da macht.
Genau, ja. Und dann werden die Patienten einbestellt. Ich versuche sie am Telefon schon etwas aufzuklären, damit sie dann natürlich auch wissen, was auf die zukommt. Und wenn das Screening beginnt, das ist ja, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, auch jetzt mit den Ärzten. Man muss dann halt die Ärzte vorher informieren und im Terminkalender ausreichend Zeit einplanen. Wir haben bei uns am Zentrum noch eine Studienassistentin, die auch die Visiten mit durchführt. Ich versuche mit ihr dann vorher alle Untersuchungen von den Patienten wie Blutentnahme, EKG und so weiter vorher durchzuführen. Und rufe erst dann den Arzt dazu. Erstens wird im Terminkalender Zeit eingeplant. Genau, dann spreche ich den Vormittag nochmal an, dann erinnere sie dran. Wenn ich dann soweit bin, rufe ich die nochmal an. Meistens muss man ja mehrmals anrufen.
Ich glaube, das ist so wichtig, dass du das auch äußerst, weil ich denke, alle KoordinatorInnen oder nichtärztliches Personal kennen ja das, dass man dann dreimal anpeitscht.
Richtig.
Im operativen Bereich manchmal auch noch. Du kannst gute Dinge planen, am Ende läuft es ja auch manchmal trotzdem nicht reibungslos.
Richtig.
Ich denke, das hilft unseren ZuhörerInnen auch, dass man da nicht so in Unruhe verfällt. Ja, das gehört dazu. In Vorbereitung auf solche Visiten müssen auch unsere PatientInnen wissen, wenn sie hier heute zum Screening kommen, wir klären sie auf und sie haben auch noch 5 Untersuchungen. Das wird 3 bis 5 Stunden dauern.
Ja.
Bringen Sie sich bitte was zu essen mit, ausreichend zu trinken. Ich mache immer sozusagen, ich mache Anführungsstriche gerade, Mutti-Zettel für meine PatientInnen, dass ich ihnen aufschreibe, Tag 1 dauert 3 Stunden, Tag 2 eine Stunde und dann zur Randomisierung bist du noch mal 5 bis 6 Stunden da, weil du auch das Medikament erhältst an diesem Tag. Und das gibt meinen PatientInnen immer sehr viel Sicherheit. Wenn ein Patient unzufrieden ist, ist schlecht für die Therapie, fürs Vertrauensverhältnis, für die Compliance.
Oft springen sie ja dann auch ab, weil wenn die ja merken, das ist denen zu viel.
Die Machbarkeit einer Studie, wir gucken ja auch vorweg, können wir diese Studie überhaupt leisten, müssen wir mit dem Patienten auch ganz transparent sein und gucken, was kommt auf dich auch zeitlich drauf zu, also welchen Aufwand steckt dahinter. Das vergessen Ärztinnen natürlich auch in einem Aufklärungsgespräch, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich habe auch schon gelernt, dass die StudienkoordinatorInnen dann nochmal ein Nachgespräch haben. Fahrtkosten, was musst du für Fragebögen beantworten, was kommt so organisatorisch auch auf dich zu?
Also der Arzt, die Ärztin, die besprechen tatsächlich nur diesen ärztlichen Teil, wie jetzt Prüfmedikation und Nebenwirkungen. Alles andere hängt dann doch an den Studienkoordinatoren.
Darum machen wir ja auch diesen Podcast hier, um alle StudienkoordinatorInnen, Study Nurses zu stärken, dass sie so ein wichtiges Mitglied der Prüfgruppe sind. Also, und was ist jetzt, wenn der Patient wirklich das Screening durchlaufen hat, er wurde randomisiert und kriegt seine erste Therapie? Was sind dann so deine Aufgaben?
Na, das kommt ja dann auf die Rollenverteilung erstmal an, ob man dann halt bei der Behandlung selbst dabei sein darf. Wenn das möglich ist, meistens aber nicht, dann versuche ich schon gerade beim Randomisieren dauerhaft bei den Patienten dabei zu sein, um die auch einfach etwas zu beruhigen. Wenn man ein neues Medikament bekommt, weiß man ja auch nicht erstmal, was auf einen zukommt. Wenn du dann noch ein Medikament hast, was nicht zugelassen ist, umso kritischer ist es ja. Deshalb versuche ich schon dabei zu sein. Zumindest bei der ersten Behandlung, damit, wie gesagt, die Patienten so ein bisschen die Sicherheit bekommen, okay, ich bin in guten Händen.
Und du hast ja jetzt auch irgendwann mal Urlaub oder wirst ja auch vielleicht mal krank. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen da draußen so, dass sie ein Studiensekretariat alleine besetzen. Das ist nur eine Vertretungsregelung, das ist immer ja Thema in klinischen Studien. Wie organisierst du das, wenn du krank bist oder wenn du geplant in den Urlaub gehst oder heute bist du hier bei uns. Wie kann man das als One-Woman-Show denn machen?
Man hat ja auch immer die Möglichkeit, die Visiten zu verschieben. Also ich lege schon meinen Urlaub so, dass es schon in so ein Zeitfenster passt. Ich bin zum Glück nicht so oft krank, aber ansonsten sehe ich das schon als ein Problem, wenn man tatsächlich absolut alleine ist. Ich habe aber halt den Vorteil, wie gesagt, dass ich eine Kollegin habe, die die Visiten mit durchführt und versuchen uns dann halt dabei zu vertreten.
Und das sollte auch ein Ziel jedes Studiensekretariates sein, jedes Prüfarztes, Vertretungsregelungen einzuführen, denn jeder braucht Urlaub, jeder darf krank werden. Und arbeiten eure Ärzte denn dann mit euch so zusammen, dass sie auch die Visiten im Groben durchführen könnten, oder brauchen sie immer euch?
Sie brauchen immer uns, ohne uns können sie das nicht machen. Also da stehen sie auch dazu.
Also was ist so das, was sie von euch abverlangen?
Die machen ja tatsächlich das, was man denen ja auch vorgibt.
Worksheets, die Arbeitsblätter, welche genau. Blutentnahme zu welcher Zeit?
Die mache ich ja sowieso selber. Mhm. Die Ärzte machen tatsächlich diese Untersuchungen. Also ich gebe denen genau vor, ihr müsst diese Untersuchung, jene Untersuchung durchführen. Aber denen muss man schon direkt, also vorher sagen, okay, das und das steht an.
Okay, und ihr macht Spritzentherapie und ihr macht aber auch Infusionstherapie. Das sind alles Medikamente, die sind in der Testung. Wie läuft das mit diesem ganzen? Du nimmst Medikamente an oder läuft das über die Apotheke? Wer bereitet die zu?
Wir haben die Möglichkeit, die Apotheke mit zu involvieren. Das vermeide ich aber immer, weil das einfach vom Arbeitsaufwand einfach mehr ist, als wenn ich das selber mache. Also ich nehme die Medikation selber an, verwalte das Ganze. Da muss man halt auch wieder aufpassen, also erstmal vorher klären, wie die Rollenverteilung ist. Das kann auch
ein Arzt, eine ärztliche Mitglied machen müssen.
Muss man dann vorher schauen, wer das machen darf.
Wenn man so 3-4 Studien macht, wo man Medikamente lagern muss, wie habt ihr da Ressourcen geschaffen?
Wir haben 2 Laborräume, die nur für uns bereitstehen. Da sind wir gut ausgestattet, was das Ganze auch so ein bisschen vereinfacht.
Also da hast du einen Arbeitsraum, wo du das Blut zentrifugieren kannst, wo du die Medikamente vorbereiten kannst, wo du auch deine Ruhe hast, wo keine Poliklinik, sage ich mal, oder so ein stationärer Alltag immer noch dazwischen funkt. Also es ist rein studienbedingt.
Rein Studienlabor, genau.
Und da kannst du auch die Medikamente gut überwachen, Temperaturen und so weiter. Dafür bist ausschließlich du verantwortlich?
Ja. Wow. Also die Administration von der Lieferung bis zur Verabreichung, da bin ich dafür verantwortlich.
Bei uns in der Uniklinik ist es ja etwas anders. Wir teilen ja wirklich Study Nurses, die am Patienten sind, die Visiten machen. Manchmal haben wir uns auch so aufgebaut, dass wir Dokumentationsassistenten haben, Hilfskräfte, die halt die Dokumentation im ECRF, also in diesem elektrischen Case Report Form machen. Und dann haben wir StudienkoordinatorInnen, die halt Verträge machen, das Qualitätssicherungsmodell für Studiensekretariat, diese ganzen Orga-Sachen. Und du bist jemand, der das alles in einer Person vereinbart.
Richtig.
Also was findest du besser? Dass man alle Aufgaben auf einem Projekt macht oder dass man so das eher splittet und ein Team aufbaut?
Also für mich persönlich finde ich schon meine Struktur ganz gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man einfach die Aufgaben verteilt, vielleicht auch besser läuft, das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen. Ich kenne verschiedene Abteilungen, man muss natürlich auch immer einen guten Draht zu den Personen haben, aber ich weiß, wo ich anzufangen habe und wo ich dann landen muss. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass andere, also ich weiß das jetzt auch bei uns aus anderen Abteilungen, die machen das nicht so. Die sind halt auch vom Personal etwas besser aufgestellt. Jetzt geben zum Beispiel die Verträge komplett ab, weil das denen einfach zu viel ist oder zeitlich das nicht schaffen.
Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier transportieren. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie man ein Studiensekretariat auch organisieren kann.
Man muss, glaube ich, einfach schauen, wie groß das Studienzentrum ist, das Budget.
Erkrankungen, was erfordern die? Ich denke immer, wenn es am Ende das Ergebnis reibungslos ist, inspektionsready. Wenn das funktioniert, dann darf man ja auch never change a running system sagen. Wir haben viele Jahre bei uns in der Uniklinik auch so gearbeitet. Eine Person für ein Projekt. Man hatte viel zu viele Projekte, viel zu viele Patientinnen und man muss ja dann anfangen, irgendwo Abstriche zu machen oder dass halt Anfragen, die super wichtig waren von Sponsoren, nicht bearbeitet wurden. Und wir haben dann einfach irgendwann gesehen, wir müssen hier in die Aufgaben Teilung gehen. Und seitdem ist es wirklich reibungsloser. Und die Study Nurse, bei uns heißt es noch Study Nurse, die ist ausschließlich dafür da, das Case Management um den Studienpatienten herum zu machen, die Dokumentation zu machen, der Ansprechpartner für den Monitor zu sein und kann sich nur darauf konzentrieren. Das heißt, die StudienkoordinatorInnen machen das bis zur Initiierung, die organisieren auch noch die Initiierung und geben das Projekt dann ab und machen dann halt Fahrtkostenabrechnung, aber auch die Abrechnungen mit den Sponsoren und unterstützen natürlich, wenn irgendwas im Laufe der Studie nicht läuft, schreiben Prozesse, also SOPs und helfen natürlich auch bei der Archivierung. Wie ist es eigentlich bei euch mit der Archivierung? Habt ihr noch genug Platz im Archiv?
Nein.
Das höre ich überall.
Wir haben ein externes Archiv. Wir sind ja an der Universität. Also es gibt tatsächlich Archivräume. Die sind aber sehr knapp und wir lagern da nur.
Ich glaube, das ist gerade wirklich auch eine Herausforderung dieser Zeit, Archivierungsräume noch zu schaffen, weil wir immer noch nicht da sind, wo wir sein möchten, was die Digitalisierung angeht. Also das ist eine große Herausforderung, die Vorstände in Kliniken besprechen und klären müssen, weil das ist ja das, was wir auch immer wieder gefragt werden bei Machbarkeitsprüfungen und aber auch beim Close-Out-Visit. Ja. Also wenn eine Studie geschlossen wird, wo geht es denn hin mit den Ordnern? Wo sind sie sicher für die nächsten 30 Jahre? Und ich finde, das ist eine Hürde, die wir nicht so richtig als nichtärztliches Personal gerade klären können. Oder hast du eine Lösung?
Nein, das muss tatsächlich auf der Hürdenebene geklärt werden. Absolut. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig, der Leiter, dass der halt für Räumlichkeiten sorgt.
Habt ihr genug Räumlichkeiten bei euch?
Nein, genug nicht, ne? Also nein, genug nicht. Mhm. Aber man versucht natürlich aus den Mitteln, die man hat, das meiste da rauszuholen.
Ja, das stimmt. Ja, also hast du noch etwas, was du so unseren Hörerinnen als Tipps und Tricks mitgeben möchtest, was dir immer ein Anker ist in deinem alltäglichen Leben?
Was mir persönlich hilft, ist immer also eine ganz klare Struktur, wenn ich weiß, okay, ich mache mir vorher Gedanken, was ist zu tun? Wie gehe ich vor? Und dann überlege ich mir halt tatsächlich, okay, wie fange ich an, wie gehe ich vor und wo möchte ich denn überhaupt hin, was muss ich zum Schluss erreichen?
Genau. Und das kann man ja wunderbar im Laufe so einer Studie mit einem Worksheet machen. Genau. Und vorher muss man natürlich sowieso mit dem Sponsor zusammen eine Machbarkeitsprüfung machen. Ja. Können wir das überhaupt leisten? Du sagst, ihr habt ein Labor, ihr könnt es also leisten. Ihr habt Zentrifuge, ihr habt Kühlschränke und so. Das ist sozusagen dein Anker, dass du weißt, du hast die Infrastruktur, du hast dein Wissen.
Das Wissen ist natürlich ein ganz, also das ist schon vom Vorteil, wenn man das einfach nennt. Also man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit,
einen Podcast zu hören.
Man bekommt ja nicht viel Information. Man muss sich ja schon immer durchfragen.
Ja, das ist immer so ein Learning und das ist auch so ein Learning, der Monitor kommt, findet vielleicht Fehler und daran muss man natürlich dann lernen, okay, ich habe den Fehler gemacht, ich muss vielleicht unseren Worksheet anpassen, aber ich finde auch, wo sich alle natürlich fortbilden können, ist durch Study Nurse Kurse, Studienkoordinatoren Kurse, das gibt es ja von KKS-Netzwerken zum Beispiel, das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Wir haben ja auch einen Kurs zusammen und Göttingen und Marburg macht das ja zusammen und diese Vernetzung hoffe ich natürlich auch, dass wir das ein bisschen schaffen durch den Podcast.
Ja, das wäre natürlich schön.
Dass man da auch in den Austausch kommt. Dann gibt es ja auch das Boweber, Daniela Kahl, die hatte ich auch im Interview. Das ist auch ein Verein für StudienkoordinatorInnen, die sich dort ganz, ganz stark machen für den Job. Also ich will dafür plädieren, alle, die uns zuhören und denen es so geht, die vielleicht auch frisch angefangen haben, alleine in einem Studiensekretariat sitzen, dass sie eigentlich nicht alleine sind. Es gibt viele Sachen, die möglich sind, aber wie du es auch sagst, es ist manchmal auch ein bisschen über Hürden gehen und dazulernen. Aber wenn man dafür die Offenheit hat, wird es auch gut, weil der Job ist wirklich eine tolle Alternative, zum Beispiel, wenn man aus der Pflege kommt oder aus einer Arztpraxis. Gibt es noch etwas, was du den ZuhörerInnen mitteilen möchtest, was dir vielleicht auch in all deinen Jahren, wo du das machst, immer wieder hilft, dass du immer wieder da zurückkommst?
Also eine Offenheit, Akzeptanz und Mut.
Kritisch zu hinterfragen, vielleicht auch beim
Sponsor. Kritik annehmen.
Und in die Umsetzung kommen, richtig? Genau. Ich stelle zum Abschluss immer die Frage, Wo siehst du die Studienlandschaft, vor allem in deinem Setting, wo du dich befindest, in so 5 Jahren? Was ist so deine Vision oder dein Wunsch, wo wir in 5 Jahren sind?
Also am wichtigsten finde ich die Digitalisierung. Viele Probleme werden ja dadurch gelöst, ob die Archivierung ist oder die Dokumentation. Dafür muss aber das an einer anderen Stelle, erstmal an der höheren Stelle, umgesetzt werden oder die Möglichkeit gegeben werden.
Ja. Okay, ich danke dir, dass du hier warst. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir in den Austausch zu kommen. Und ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat, dass du hier eine gute Zeit hattest. Und ja, schönen Dank.
Ich danke, dass ich kommen durfte. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, das hilft anderen tatsächlich weiter.
Ja, das hoffe ich auch. An alle da draußen, schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, gerne abonnieren und weitererzählen. Tschüss.